Die neuen Raumanzüge von SpaceX sind endlich fertig und sollen bis August mit Polaris Dawn in den Weltraum. Sonnensturm führt zu Polarlichtern in Deutschland und gefährdet die Weltrauminfrastruktur. Starship 30 für übernächsten Flug jetzt auch statisch Feuer getestet. Starliner-Start wegen Sauerstoffventil abgebrochen. Neuer Starttermin dann diese Woche. Chang'e 6 erreicht Mondumlaufbahn und ist bereit für historische Probenrückführung. Dream Chaser und die deutsche Exploration Company bereiten sich jeweils auf die Erstarts ihrer Raumfahrzeuge vor. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrecht Startet, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Die krassen News kommen natürlich nach Redaktionsschluss. Am Wochenende kam das lang erwartete Update zur ersten Mission im privaten Polaris-Programm des Milliardärs Jared Isaacman. Auf der Mission soll die vierköpfige Crew weiter von der Erde entfernt fliegen als alle Missionen seit Apollo 17. Mit einem hochelliptischen Orbit soll die modifizierte SpaceX Crew Dragon 1400 Kilometer überschreiten und damit gerade in den berüchtigten Van Allen Strahlengürtel eindringen. Die Mission, die soll das SpaceX Dragon Raumschiff und die Falcon 9 für Crewflüge zu ganz neuen Horizonten bringen. Bisher hat SpaceX die Hardware ja nur mit Crew maximal zur ISS gebracht. Aber auch eine laserbasierte Kommunikation im Weltraum von Raumschiff zu Starlink Backbone soll demonstriert werden. Nachdem der hochelliptische Orbit wieder auf einen zirkulären Orbit von 700 Kilometern Höhe abgesenkt wird, wird das Highlight der ersten Polaris-Mission mit dem Namen Polaris Dawn sicherlich die erste kommerzielle EVA und vor allem der erste Weltraumausstieg einer Privatperson sein. Hier wurden jetzt die Anzüge vorgestellt. Wer die bisherigen SpaceX-Anzüge kennt, wird direkt feststellen, dass die Anzüge optisch den bisherigen Druckanzügen für Start und Landung der Dragon doch sehr ähneln. Auffällig ist das verspiegelte Visier. Das Visier soll sehr ähnlich beschichtet worden sein wie seinerzeit die Cupola, das Panoramafenster der Inspiration 4 Dragon. Inspiration 4, die auch von Jared Isaacman bezahlte Mission, war die erste Crew-Mission in einen Orbit von einer reinen Amateur-Crew. Meiner Meinung nach ein überfälliger Schritt. Wenn Raumfahrt langfristig nicht für alle Menschen möglich ist, dann können wir es auch eigentlich lassen. Klar, wenn Raumfahrt jeder kann und jeder macht, dann verlieren die Raumfahrtagenturen so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Aber deshalb gehen die ja jetzt raus aus ihrer Leo-Komfortzone und weiter hinaus zum Mond und Mars. Apropos aus der Komfortzone heraus. Die Crew von Polaris Dawn, die lässt den Komfort aus ihrem Raumfahrzeug heraus. Da der Crew Dragon über keine Luftschleuse verfügt, muss die Crew den Dragon komplett entlüften und somit werden alle vier Crewmitglieder in ihren Anzügen dem Vakuum des Weltraums ausgesetzt sein. Um Ein- und Ausstieg zu erleichtern, wird der Dragon mit einem Haltegerüst an der Luke ausgestattet. Das befindet sich während des Starts dann unter dem Nosecone. Das Gerüst hat mit Skywalker übrigens einen sehr eingängigen Namen. Den Ausstieg aus der Kapsel sollen Jared Isaacman und die SpaceX-Mitarbeiterin Sarah Gillis durchführen. Die SpaceX-Mitarbeiterin Anna Mannen und der ehemalige Air Force-Pilot Scott Petit, die würden aus der Kapsel heraus dann die Mission überwachen. Anna und Sarah sind übrigens die ersten SpaceX-Mitarbeiter, die ins All fliegen. Was ich ja immer witzig finde, der Mann von Anna, Anvil Mannen, hat gerade eine NASA-Astronauten Ausbildung absolviert. Und natürlich eine Stichelei gegen die Agentur, dass seine Frau jetzt sogar vor ihm ins All fliegen wird. Ist nicht zuletzt ein super Jobmarketing für SpaceX. Du kannst absurd qualifiziert sein und bei der NASA trotzdem abgelehnt werden. Oder du arbeitest bei SpaceX an Hardware für Mond und Mars und fliegst dann vielleicht selbst mal ins All. Und das betont auch SpaceX. Die jetzt für Polaris Dawn entwickelten Raumanzüge, die sind auch ein weiterer kleiner Schritt auf dem Weg zum Mars. Ja, denn ein Druckanzug, wie er bisher bei SpaceX Crew Starts eingesetzt wurde, der ist eigentlich nicht allzu kompliziert aufgebaut oder es muss nicht unbedingt kompliziert aufgebaut sein. Seine Funktion ist es ja nur, den Astronauten in einem Notfall eine gewisse Zeit am Leben zu halten, wenn das Raumschiff bis auf den Druckabfall aber grundsätzlich intakt ist. Ein EVA-Anzug dagegen, EVA, das steht für Extravehicular Activity, das ist eigentlich ein eigenes kleines Raumschiff, was eben den Ausstieg aus dem Mutterschiff ermöglicht. Der jetzt vorgestellte Anzug von SpaceX, der zapft zwar noch die Lebenserhaltungssysteme der Dragon an, aber auch das will SpaceX für Mond und Mars noch ändern. Auch wenn die neuen SpaceX-Anzüge noch nicht wie die EVA-Anzüge von NASA und Roscosmos über ein eigenes Lebenserhaltungssystem im Rucksack verfügen, finde ich es ziemlich beeindruckend, wie schnell die Weiterentwicklung der bisherigen Anzüge offensichtlich geklappt hat. Klar, die Anzüge der NASA, die sind komplexer, die sind aber auch schon aus den 80er Jahren. Ja, und wann startet die Chose? Ein genauer Starttermin steht noch nicht, aber laut SpaceX wird Polaris Dawn die nächste Crew-Mission von SpaceX sein. Der für gewöhnlich sehr gut informierte Eric Berger von Ars Technica, der hält 6 bis 8 Wochen für möglich. Das deckt sich auch mit dem NASA-Flugplan zur ISS. Der nächste Start eines Crew Dragon für die NASA, der ist nämlich für August geplant. Im Polaris-Programm sind bisher 3 Flüge angekündigt. Neben einer potenziellen Hubble-Servicing-Mission für die NASA auf dem 2. Flug soll der 3. Flug der 1. Crew-Flug überhaupt des Starships werden. Und das bringt uns zum Starship-Programm. Wie erwartet gab es diese Woche einen statischen Feuertest aller 6 Raptor-Triebwerke von Ship 30 auf dem alten Suborbital-Pad. Mittlerweile schreibt SpaceX auch selbst, dass Ship 30 für den 5., also den übernächsten Flug, bestimmt ist. Und bisher ist nichts von Unzulänglichkeiten während des Tests bekannt. Es scheint immer wahrscheinlicher, dass nach einem erfolgreichen 4. Flug in kürzer Zeit bereits der 5. Flug stattfinden wird. Aber auch das Nacktmull Starship, so wie ich es immer nenne, das Ship 26, also ohne Flaps und Hitzeschild, ein guter Kandidat für einen Tanker oder ein Treibstoffdepot. Das ist für Tests in die Testanlage Messies gebracht worden. Starships sollen ja nicht nur Menschen zum Mond und Mars bringen. Beim Thema Satelliteninternet, da geht's um richtig viel Geld. Ganz spannend, ich habe mir gerade nochmal ein Video von mir über Starlink angeschaut. Das war im Januar 2020 und eines meiner allerersten Videos auf diesem Kanal. Vielleicht auch für euch interessant, wo Starlink vor 4 Jahren stand und wie man damals vielleicht darüber gedacht hat. Heute in der Retrospektive zeigt sich, in vielen Punkten, da hatte ich damals einen ganz guten Riecher, wie die Bedrohung für Russland und China durch so einen Service. Das war ja noch lange vor Russlands Angriff auf die Ukraine und den Zusammenbruch der Infrastruktur im Ahrtal. Auch ganz spannend, was bisher noch nicht eingetreten ist. Ich habe im Januar 2020 prognostiziert, dass Starlink einmal Teslas per Software-Update weltweit mit Satelliteninternet verbinden wird. Noch nicht passiert, aber tatsächlich wäre das, wenn auch nur rudimentär, über den gerade ausgerollten Satelliten-5G-Empfang von Starlink ja nun möglich. Ja, es kursieren viele Zahlen zur Wirtschaftlichkeit von Starlink. Ich fand diese Woche einen Bericht spannend, der das aktuelle Geschäftsmodell von Starlink analysiert und einen Ausblick auf die kommenden Jahre gibt. Laut dem Bericht der Marktforschungs- und Beratungsfirma Quilty Space erwartet das Starlink-Satellitennetzwerk von SpaceX für das Jahr 2024 Einnahmen von $6,6 Milliarden. SpaceX ist ein privates Unternehmen und die Finanzen von Starlink, die sind nicht öffentlich zugänglich. Daher sind solche Berichte neben Insider-Informationen das Beste, was wir haben. Wie ich finde, auch ganz interessant, der Bericht geht auch auf die Produktionsoptimierung von Starlink als Schlüsselfaktor ein. Weil ein Großteil des Herstellungsprozesses intern abläuft, vermeidet SpaceX die typischen Gewinnmargen in einer kostspieligen Aerospace-Industrie. Das hält die Kosten niedrig, was noch durch eine bisher in der Raumfahrt so total beispiellose Produktionsgeschwindigkeit, also Massenfertigung, unterstützt wird. Quilty Space schätzt übrigens, dass etwa 3.000 der 13.000 Mitarbeiter von SpaceX nur an Starlink arbeiten. Ich merke immer wieder, dass Menschen außerhalb der Raumfahrtbubble nicht so ganz verstehen, wie man mit Raumfahrt Geld verdient, beziehungsweise dass der Hauptumsatz in der Raumfahrt mit Daten, nicht mit Hardware gemacht wird. Das ist auch schon länger so, jetzt nicht erst seit SpaceX Starlink. Bisher waren es die großen geostationären Satellitenbetreiber, die gut Geld mit Fernseh- oder Datendiensten generiert haben und nicht so genau auf die Satellitenpreise geschaut haben. Ich muss sagen, mir fehlt ein bisschen die Fantasie, wie man mit dem Betrieb, aber auch dem Bau von geostationären Satelliten das Jahr 2030 überleben will. Aber vielleicht fallen euch ja Vorteile von geostationären Datenservices gegenüber LEO-Satelliten ein. Eine kleine Technologiedemonstration der Starlink-Satelliten abseits von der Konnektivität gab es übrigens diese Woche. Elon Musk hat ein Bild geteilt, das eine Visualisierung der Radiofrequenzen über Australien zeigt. Ein bisschen weiter gesponnen kann man sich überlegen, dass sich mit über 5000 Satelliten und deren Sendeempfangtechnik, die ja permanent die Erde abtastet, auch eine Menge Daten generieren lassen. Was man mit solchen Daten dann alles anfangen könnte, das überlasse ich mal eurer Fantasie. Noch ein Bild hat Elon Musk gepostet. Es zeigt die Vorhersage des K-Index für den Freitagabend mit der Anmerkung von Elon Musk: Im Moment findet ein großer geomagnetischer Sonnensturm statt, der größte seit langem. Starlink-Satelliten stehen unter großem Druck, halten aber bisher durch. Dennoch gab es vermehrt Posts, die über Ausfälle des Starlink-Services berichteten. Der K-Index, im deutschen Sprachraum spricht man da eigentlich eher vom KP-Index, eine Maßzahl der erdmagnetischen Aktivität. Durch den aktuellen Sonnensturm und das Teilchenbombardement von der Sonne auf die Erde gibt es aktuell eine Veränderung im Erdmagnetfeld. Wobei der Teilchensturm für Raumfahrer sehr gefährlich werden kann, besonders dann, wenn man sich nicht innerhalb des schützenden Erdmagnetfelds befindet, also beispielsweise auf dem Mond oder auf Flügen zum Mars. Wie das Erdmagnetfeld die Teilchen gut abfängt, das konnte man auch hier in Deutschland bewundern. So waren gerade in Norddeutschland am Freitagabend Polarlichter zu beobachten. Ich meine, sogar bis Würzburg soll man Polarlichter gesehen haben. wer von euch als Kanalmitglied diese News schon am Samstagabend schaut. Für euch sollten noch am Samstag ab etwa 21 Uhr Polarlichter gut sichtbar sein. Bisher liegen mir noch keine Nachrichten von großflächigen GPS- oder anderen Weltrauminfrastrukturausfällen vor, aber das liegt definitiv im Bereich des Möglichen bei so einem starken Sonnensturm. Der bisher stärkste und größte wissenschaftlich beobachtete magnetische Sturm auf der Erde, das war übrigens 1859 das sogenannte Carrington-Ereignis. Damals hat man wohl sogar in Rom und auf Hawaii Polarlichter gesehen. Der Start des Boeing Starliners Crew Flight Test, kurz CFT, der ursprünglich für den 6. Mai geplant war, musste aufgrund eines defekten Ventils in der Centaur Oberstufe abgesagt werden. Ein neuer Starttermin ist aktuell für den 17. Mai angesetzt. Ja, Oberstufe, also ein ULA-Problem, nicht Boeing. Das Ventil, das für die Regulierung des flüssigen Sauerstoffs der Oberstufe zuständig ist, begann zu schwingen, nachdem die Stufe mit flüssigem Sauerstoff beladen war, was ein summendes Geräusch verursacht hat, das dann von der Crew auf der Startrampe bemerkt wurde. Nach dem Abbruch des Starts schloss man das Ventil und die Vibrationen, die ließen danach, kehrten jedoch zweimal zurück, als der Treibstoff aus der Rakete abgelassen wurde. ULA-CEO Tory Bruno erklärte, dass die Schwingungen des Ventils dazu geführt haben könnten, dass das Ventil nahe an seine Lebensdauer von 200.000 Zyklen gekommen wäre. Letztlich wurde sich dann entschieden, das Ventil zu ersetzen, um weitere Risiken auszuschließen. Die United Launch Alliance hat die Rakete jetzt zurück in ihre vertikale Integrationsanlage gebracht, um das Ventil zu ersetzen. Währenddessen bleiben die NASA-Astronauten Butch Wilmer und Sunny Williams in Quarantäne im Kennedy Space Center, um sich weiter für einen neuen Starttermin bereitzuhalten. Bevor jetzt das Geunke in den Kommentaren losgeht, das hat jetzt alles so lange gedauert, da können wir auch noch ein paar Tage warten. Apropos Verschiebung, zwar hat Rocket kürzlich die Fertigstellung des ersten Archimedes-Triebwerks bekannt gegeben und mit den Tests des neuen Methan-Sauerstoff-Triebwerks am NASA Stennis Space Center in Mississippi begonnen, aber ursprünglich war geplant, dass die erste Neutron-Rakete von Rocket Ende diesen Jahres starten würde. Jetzt wird der erste Flug nicht vor Mitte 2025 erwartet. Peter Beck, der CEO von Rocket Lab, erklärte, dass die Verzögerung nicht auf ein spezielles technisches Problem zurückzuführen sei, sondern eher auf eine Ansammlung lauter kleiner Probleme. Rocket Lab macht aber laut eigenen Angaben Fortschritte in anderen Bereichen des Neutron-Projekts, darunter die Herstellung von Verbundstrukturen für Teile der Rakete sowie die Entwicklung des neuen Startkomplexes 3 in Wallops, Virginia. Adam Spice, der Finanzchef von Rocket Lab, sagte bei der Vorstellung der Quartalszahlen, dass das Unternehmen weiterhin zwischen 250 und 300 Millionen Dollar in die Neutron-Entwicklung investieren wird. Rocket Lab meldet übrigens für das erste Quartal 2024 einen Umsatz von 92,8 Millionen Dollar, was einen Anstieg von 69% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Trotz des Umsatzwachstums verzeichnet das Unternehmen aber einen Nettoverlust von 44,3 Millionen Dollar über das Quartal. Chang'e 6 hat erfolgreich den Mondorbit erreicht. Die robotische Sonde der China National Space Administration ist nun einen Schritt näher an der ersten Probenentnahme von der Mondrückseite. Nach dem Start am 3. Mai führte das Raumfahrzeug am 7. Mai ein Bremsmanöver durch, das es in Kombination mit der Mondschwerkraft dann in eine elliptische Umlaufbahn um den Mond brachte. Chang'e 6 wird voraussichtlich Anfang Juni landen. Hintergrund: Der Landeversuch soll im Apollo-Krater stattfinden. Die Landung soll erst erfolgen, wenn die Sonnenbedingungen über dem Krater im Südpol-Aitken-Becken optimal sind. Die Probenentnahmeoperation soll dann innerhalb von 48 Stunden nach der Landung abgeschlossen sein. Anschließend wird die Aufstiegsstufe die Proben dann in die Mondumlaufbahn bringen. Hier wird das Servicemodul warten, um die Proben dann zur Erde zu bringen. Neben dem Hauptziel der Probenrückführung trägt Chang'e 6 auch internationale Nutzlasten und wissenschaftliche Instrumente, darunter aus Frankreich, Schweden und Italien. Zusätzlich wird ein kleiner Rover die Mission begleiten. Ganz interessant, dass Chang'e 6 eigentlich als Backup-Mission für die sehr erfolgreiche Chang'e 5-Mission von 2020 gedacht war. Nach dem Erfolg von Chang'e 5 wurde Chang'e 6 dann für eine ambitioniertere Mission zur Probenentnahme von der Mondrückseite umfunktioniert. Ähnlich verlief es mit der Chang'e 4-Mission, die nach dem Erfolg von Chang'e 3 auf der Mondrückseite gelandet ist. Sierra Space hat gerade bekannt gegeben, dass ihr Dream Chaser Raumschiff zusammen mit seinem Frachtmodul Shooting Star eine Reihe von Tests wie Schock, Vibration und thermische Vakuumtests in der NASA-Testanlage in Ohio gerockt hat. Nachdem das geschafft ist, wird der Dream Chaser jetzt nach Florida zum Kennedy Space Center gekarrt. Bevor der Dream Chaser auf die nagelneue Vulcan-Rakete geschnallt werden kann, muss erst noch der Hitzeschutz am Gleiter fertiggestellt werden. Dazu werden spezielle Keramikfliesen an Flügel und Rumpf geklebt und es stehen noch ein paar akustische technische Tests und Checks für die elektromagnetische Verträglichkeit an. Außerdem wird dort die Fracht für den anstehenden ersten Flug zusammengestellt. Ja, Sierra Space hat noch keinen genauen Starttermin rausgehauen, aber es sieht so aus, als ob es diesen Herbst soweit sein könnte. Ein paar Verzögerungen bei der Entwicklung von Dream Chaser und der Vulcan-Rakete von der United Launch Alliance haben den ersten Start ziemlich nach hinten geworfen. Die Vulcan-Rakete von der ULA hat ja ihren ersten Flug im Januar mit Bravour absolviert und der Dream Chaser soll dann jetzt auf den zweiten Flug der Rakete gehen. Sierra muss noch mit der NASA einen Slot für den Start festlegen, weil es ja zur ISS gehen soll, wo es ja seit ein paar Jahren ein Verkehrsproblem mit limitierten Dockingmöglichkeiten gibt. Ebenso spannend, auch die Federal Aviation Administration muss noch eine Lizenz für den Wiedereintritt ausstellen, bevor der Dream Chaser starten kann. Da hatte WADA mit ihrem Technologiedemonstrator ja für einen Präzedenzfall gesorgt, der zu neuen Regelungen für Wiedereintrittsfahrzeuge geführt hat. Nun dürfen US-amerikanische Raumfahrzeuge mit Wiedereintrittsfähigkeit nur starten, wenn sie eine Lizenz für den Wiedereintritt haben. Ja, da gibt's noch ein bisschen was zu tun für Sierra Space. Der Name Tenacity für den ersten Dream Chaser, der wurde also ganz gut gewählt. Tenacity, das heißt ja so viel wie Ausdauer oder Hartnäckigkeit. Der kommende Start wäre dann der erste von 7 geplanten NASA-Frachtflügen zur ISS. Sierra bastelt aber schon an einem zweiten Dream Chaser namens Reverence, zu Deutsch Ehrerbietung. Der zweite Dream Chaser Reverence, der soll dann zusammen mit Tenacity für diese und vielleicht noch weitere Einsätze zur ISS genutzt werden. Frachtversorgung für die neuen kommerziellen Stationen, das wird ja auch ein ganz großes Thema. Und da kooperiert Sierra Space zum Beispiel ja mit Blue Origin und dem Orbital Reef. Außerdem arbeitet Sierra Space an einer Crew-Version des Dream Chasers. ISS, Frachtversorgung, Wiedereintrittsfähigkeit und später einmal Crew. Das hat sich auch The Exploration Company vorgenommen. Dieses Startup zwischen München und Oberpfaffenhofen hat nun neue Bilder eines verkleinerten Prototypen ihres Nix-Raumschiffs veröffentlicht. Der Start des Prototypen mit dem Namen Mission Impossible ist für 2025 mit einer Ariane 6 geplant. Vorher soll jedoch der kleinere Technologiedemonstrator Bikini an Bord des Erstflugs der Ariane 6 gestartet werden. Wir erinnern uns, da war ja mal kurzzeitig auch ein indischer Start in der Überlegung. Bikini, klar, wegen Dreiecksform. Es gibt ja das Gerücht, dass wir Space Nerds aus dem Stand eine Turbopumpe zeichnen können, aber beim weiblichen Körper und einem Bikini kläglich scheitern. Aber Spaß beiseite, obwohl der Mission Possible Demonstrator über ein kleines Antriebssystem verfügt, ja ein Reaction Control System für Steuerbewegung, also im Weltall um alle Raumachsen und in alle Raumachsen, wird der Demonstrator nicht selbstständig einen Wiedereintritt einleiten können. Macht aber nichts, der Demonstrator wird einfach an der Ariane 6 Oberstufe bleiben, die dann den Wiedereintritt einleitet. Nach dem Wiedereintritt ist dann eine Wasserlandung an einem Fallschirm geplant. Das finale Nix-Raumschiff soll einmal 4 Meter Durchmesser haben und 4 Tonnen bedrückt Nutzlast zur ISS bringen können und 3 Tonnen wieder zurück zur Erde. Das ist ja eine Fähigkeit, die mittlerweile sehr, sehr wichtig ist, auch um Experimente zurückzubringen. Die Exploration Company erwartet, dass der nur 2,5 Meter messende Demonstrator bis Ende Mai fertiggestellt sein wird und dann bereit für Umwelttests ist. Wir drücken die Daumen. Gründerin und CEO von The Exploration Company, tolle, inspirierende Frau, mein Interview mit Elaine Eby, unbedingt einmal reinschauen, Link unter dem Video. Ja, ich drücke die Daumen auch dann für den Erststart mit der Ariane 6, dass das alles im Plan läuft. Ich höre manchmal, die europäische Raumfahrt, die sei ja dann endlich wieder auf Kurs, wenn nur dann dieses Jahr die Ariane 6 startet. Das ist aber Quatsch, dann ist es für die ESA bloß nicht mehr ganz so peinlich. Ich meine, you had one job, unabhängiger Zugang zum All, verkackt. Ja, die Ariane 6, die wurde auf 12 Starts im Jahr ausgelegt. Wir haben Anfang Mai. SpaceX hatte 50 Start, Rocket Lab 5, ULA 2, in China 12 Agenturstarts, 4 Startup-Starts, Russland 6 Starts, Japan, Indien und Iran jeweils 2 Starts. Also die Raumfahrt ist woanders mittlerweile. Ja, wir müssen uns langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass die Welt nicht mehr auf Europa wartet. Und das bringt uns zu den Starts der vergangenen Woche. Am Montag, den 6. Mai, ist von Cape Canaveral eine Falcon 9 gestartet. An Bord befanden sich Starlink-Satelliten. Vom Aussetzen gab es auch tolle Bilder, die den Sonnenaufgang über dem Horizont zeigen. Am Dienstag, 7. Mai, ist vom Taichuan-Satellitenstartzentrum die Langer Marsch 6C zu ihrem Jungfernflug aufgebrochen. Während die Langer Marsch 6A Seitenbooster hat, ist die 6C in der ersten Stufe nackig, also nur die Zentralstufe. Und die wird dann für umgerechnet etwa 11.000 Euro pro Kilogramm in den Orbit vermarktet. Laut CRSC war der Start in den SSO erfolgreich. Mittwoch, 8. Mai, ist vom Kennedy Space Center eine weitere Ladung Starlings auf einer Falcon 9 von SpaceX gestartet. Am Donnerstag, 9. Mai, ist vom Xicheng Satellitenstartzentrum eine Langer Marsch 3BE gestartet. An Bord befand sich der Satellit ZHTW-101, ein Technologiedemonstrator für MEO-Satellitenkommunikation. Den Wochenabschluss machte am Freitag, den 10. Mai, eine Falcon 9 von der Vandenberg Space Force Base. Auch hier befand sich an Bord Starlink-Internetsatelliten. Der eingesetzte Booster B1082 ist so nur 27 Tage nach seinem vorherigen Flug erneut gestartet. Und noch wichtiger, er ist auch wieder erfolgreich auf dem Drone-Schiff Of Course I Still Love You gelandet. Ja, und da haben wir eigentlich die perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Ich hatte ja schon mal eine ganze Folge über die eingesetzte Schiffsflotte von SpaceX gemacht. Mittlerweile ein bisschen veraltet, einige Schiffe sind weggefallen und neue dazugekommen. Aber die vielen SpaceX-Schiffe allein am Cape in Florida kann man dort sehr gut bewundern. Zu den SpaceX-Schiffen werden absehbar noch weitere Schiffe von anderen Startanbietern dazukommen. Besonders Blue Origin wird viel Platz für die New Glenn-Infrastruktur und auch die Schiffe brauchen. SpaceX verwendet den Hafen derzeit für Drone-Chips, aber auch andere Schiffe zur Bergung von Boostern und Nutzlastverkleidung und Dragon-Raumschiffe. Ja, United Launch Alliance, die nutzt ja den Hafen, um Raketen anzuliefern, die dann in der Fabrik in Alabama hergestellt wurden. Und Blue Origin sowie Relativity Space, die planen in den nächsten Jahren den Hafen für die Landeschiffe für ihre wiederverwendbaren Raketen zu nutzen. Eine neue Studie empfiehlt der Hafenverwaltung, mehr als $2 Milliarden in den Ausbau des Hafens von Cape Canaveral zu investieren, um den wachsenden Bedarf, die wachsenden Anforderungen der dort ansässigen Startunternehmen gerecht zu werden. Der Hafen ist aber auch unter anderem wichtiger Knotenpunkt für Kreuzfahrtschiffe und die US Navy, die nutzt den Hafen für Versorger und U-Boote. Ja, Senkrechtstarter ist nach dem Start kein U-Boot geworden. Hauptverantwortlich dafür seid ihr als treue Zuschauer, aber ganz besonders natürlich die Senkrechtstarter-Schutzengel, die auf monatlicher Basis den Kanalbetrieb durch ihre Spenden bzw. Kanalmitgliedschaft unterstützen. Daher hier an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Schutzengel. Wenn auch du mithelfen möchtest, aktiv den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video gibt's einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Vielen Dank. Weitere Wege, wie man Senkrechtstarter unterstützen kann, ja, zum Beispiel abonnieren und liken und kommentieren der Videos, aber auch das Teilen der Videos. Lasst uns die Raumfahrtbubble nach außen drücken und Raumfahrt zum Mainstream machen. Ich habe noch niemanden getroffen, der sich darüber beklagt hat, dass er für Raumfahrt begeistert wurde. Wie immer noch die Starts der kommenden Woche im Schnelldurchgang. Eine SpaceX Falcon 9 mit Starlings ist für den 13. Mai von Cape Canaveral geplant. Weitere Ladung Starlings ist für den 14. Mai von Vandenberg geplant. Der Atlas V Start mit Starliner ist für den Samstagmorgen, 18. Mai, um kurz nach Mitternacht geplant. Wir haben dann Wochenende, ich würde sagen, das schauen wir uns gemeinsam hier auf Senkrechtstarter live zusammen an, oder? Kurz darauf, auch 18. Mai, auch Cape Canaveral, also in unmittelbarer Umgebung, voraussichtlich dann Starlings mit Falcon 9. Ja, und dann der Wochenabschluss, voraussichtlich Sonntag früh, ganz früher Morgen, dann der Falcon 9 mit Enroll 146 für das US-Militär. Ja, ich hoffe, die News haben euch wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt mega spannend. Das wird auch nur noch abgefahrener die nächsten Jahre. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.